In der heutigen Folge begeben wir uns in Wassernähe, aber nicht zum Trinken oder Schwimmen. Wir besuchen das Team des Projekts Plastic Pirates in ihren zugegebenermaßen nicht ganz so nassen Räumlichkeiten des Instituts für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der BOKU in Wien. Denn die PlastikpiratInnen sammeln und erforschen Plastikmüll in und entlang von Gewässern.
Wie das Projekt Plastic Pirates funktioniert, welche Erfolge die PiratInnen in Österreich und Europa schon verzeichnen konnten und wie die Forschung der Citizen Scientists und die Analyse ihrer Funde abläuft, fragen wir heute Gudrun Obersteiner und ihr Team.
Wissen macht leid.
Herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der BOKU University koordiniert wird.
Unter Citizen Science verstehen wir die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen, zum Beispiel in der Medizin oder in der Archäologie. Auf www.citizen-science.at finden Sie eine Liste an Projekten, bei denen Sie aktuell mitforschen können.
Bei uns hier bei Wissen macht Leute bringt der November Veränderung. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, gibt es eine neue Stimme. Hiermit möchte ich, Alina Hauke, unsere neue Redakteurin im Podcast und neue Mitarbeiterin bei Österreich forscht, Merit Siemen, ganz herzlich willkommen heißen.
Hallo.
Sie wird den Podcast ab Jänner 2025 übernehmen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei unserer Redakteurin Lisa Retschnick bedanken, die in der vergangenen Folge leider das letzte Mal dabei war.
So viel also zu uns. Nun möchten wir aber zum Thema dieser Sendung kommen. Wie eingangs angekündigt, dreht sich heute alles um das Projekt Plastic Pirates. Dafür haben wir das Team am Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der BOKU University besucht und ein paar Eindrücke aus der Laborarbeit gesammelt. Herzlich willkommen. Kannst du dich und das Projekt Plastic Pirates kurz für uns vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin Gudrun Obersteiner. Ich bin am Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der BOKU. Wir haben dieses Projekt Plastic Pirates jetzt seit 2021, hat die Kollegin vorher gerade gesagt, also doch schon seit einiger Zeit. Und bei den Plastikpiraten geht es darum, dass vor allen Dingen Jugendliche, also Jugendgruppen, Kunststoffe in und vor allen Dingen entlang von Flüssen nach einer vordefinierten Methode einsammeln, oder eigentlich sind es unterschiedliche Methoden, kann ich dann gerne noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Das dann eintragen auf Datenblättern, die sie vorher bekommen, und das Ganze wird dann an uns, an die Wissenschaftler geschickt. Sie müssen das auch alles abfotografieren, sodass wir die Möglichkeit haben zu kontrollieren, ob das alles stimmt, was sie da eingegeben haben. Und das gibt uns dann die Möglichkeit, tatsächlich auf einer sehr, sehr großen Ebene, eben in unserem Fall für Gesamtösterreich, die Daten zur Kunststoff, aber nicht nur Kunststoffverschmutzung, sondern zu eben Verschmutzung von Flüssen auszuwerten. Und also das Projekt gibt es schon seit längerer Zeit. Wir sind eben in Österreich 2021 dazugestoßen. Die Deutschen waren etwas früher dran. Auch Spanien hat früher begonnen. Also es ist ein Projekt auf internationaler Ebene. Wir haben jetzt dabei Italien, Belgien, Bulgarien, Ungarn. Also wirklich recht viele europäische Länder. Ich glaube, Litauen ist jetzt auch schon dabei, wo eben überall noch genau derselben Methode, dieselben Dinge analysiert werden, was uns die Möglichkeit gibt, tatsächlich herauszufinden, gibt es Unterschiede zwischen den Ländern, gibt es Unterschiede zwischen Flussgrößen, Flusstypen, gibt es saisonale Unterschiede, was auch immer. Und um das eben herauszufinden oder vergleichbar zu machen, werden überall dieselben Methoden angewendet. Und zwar wird da in unterschiedliche Gruppen das eingeteilt. Es gibt eine Gruppe, die versucht herauszufinden, wie viel Müll liegt jetzt tatsächlich auf einer bestimmten Fläche. Die Gruppen, die gehen dann raus und stecken 3x3, damit man einen Mittelwert bilden kann, Kreise ab. Und zwar einerseits 3 Kreise in der Nähe vom Ufer, 3 Kreise ein bisschen weiter weg, und 3 Kreise sollen dann oben an der Böschung genommen werden, damit man theoretisch auch herausfinden könnte, ist mehr im Uferbereich, ist mehr weiter weg. Und die Kreise müssen alle gleich groß sein und das gibt uns dann die Möglichkeit, tatsächlich Stück Müll pro Quadratmeter zu berechnen. Und das ist dann natürlich ein Wert, den kann ich vergleichen. Da kann ich den Wert zwischen der Enz und der Donau vergleichen, da kann ich den Wert zwischen Sommer und Winter vergleichen, da kann ich den Wert zwischen Frankreich und Österreich vergleichen. Bedingt natürlich, aber können wir dann vielleicht noch ein bisschen auf die Probleme eingehen. Jetzt erzähle ich einmal über die Methode an sich. Das ist die eine Gruppe, die beschäftigt sich eben, wie gesagt, primär mit Verschmutzung pro Quadratmeter. Und das hat auch den Vorteil, wenn ich da jetzt nur so einen kleinen Kreis habe, dann schaut man viel genauer. Also dann nimmt man jedes noch so kleine Fitzerl mit und hat halt dann sehr detaillierte Ergebnisse. Die zweite Gruppe, die soll eine Stunde das Flussufer entlang gehen, und zwar bis zu einer gewissen Entfernung vom Flussufer, und dort alles mitnehmen, was sie finden. Und das wird dann sowohl bei der ersten Gruppe als auch bei der zweiten wird es dann in unterschiedliche Kategorien sortiert. Hauptaugenmerk kann man sich denken, das Projekt heißt ja Plastic Pirates, das heißt Hauptaugenmerk ist natürlich an Plastik, aber es wird eben auch Papier aufgesammelt, es werden Essensreste mitgenommen, es wird Metall mitgenommen, es wird natürlich Glas. Dann haben wir unterschiedliche Kategorien von den Kunststoffen natürlich, da haben wir verschiedenste, da versucht man auch ein bisschen auf spezielle Kunststoffe einzugehen, die mittlerweile verboten wurden. Also es gibt diese Einwegplastikrichtlinie der EU, die beruht darauf, dass man an Stränden, Meeresstränden, einfach bestimmte Kunststoffe besonders häufig vorgefunden hat. Das sind die Wattestäbchen, das sind die Deckel von Plastikflaschen, und vielleicht die Hörerinnen werden sich schon geärgert haben, warum man die jetzt nicht mehr runtergeben kann. Das ist eben genau aus dem Grund, weil man sie nicht mehr alleine im Fluss schwimmen haben will, und logischerweise, was in einem Fluss schwimmt oder was wir irgendwo wegwerfen, wird gerade beim Plastik vom Wind vertragen, landet sehr gerne im Fluss und wird dann weitergetragen ins Meer und wird dann am Meer, an den Stränden, ans Ufer gespült. Und genau um das zu vermeiden, hat man sich gedacht, okay, wenn diese Deckel nicht mehr lose sind, also wenn ich den nicht mehr entfernen kann von der Flasche, dann habe ich zumindest dieses Problem gelöst. Kann natürlich in beide Richtungen gehen. Vielleicht haben wir jetzt nur mehr Plastikflaschen mit Deckel und anstatt nur die Deckel, nein, ist ein Blödsinn. Aber eben diese Kunststoffe, die eben schon zum Teil verboten wurden, da wollte man eben auch genauer drauf schauen, wie viel findet man denn noch von denen und wie relevant ist denn diese Problematik nicht nur an den Stränden, sondern auch an den Flüssen. Ja, also wir haben die eine Gruppe, die Quadratmeter sich anschaut, die zweite Gruppe, die große Flächen untersucht, jeweils in unterschiedliche Kategorien das Ganze einteilt. Dann wird der Müll auch verwogen bei der Gruppe, die große Strecke abgeht, aber nur auf Kategorie Plastik, nicht Plastik, damit man ungefähr abschätzen kann, wie hoch ist denn das Gewicht von Plastik, das da herumliegt. Und dann haben wir die dritte Gruppe, die beschäftigt sich mit dem Plastik im Wasser, und zwar mit dem Mikroplastik im Wasser. Da wird ein Netz mit einer sehr, sehr kleinen Maschenweite von 1 Millimeter für einen Zeitraum von einer halben Stunde ins Wasser gegeben, und die Netze bekommen wir dann geschickt, und die Kollegin Anna, die schaut sich dann genauer an, ob sich jeweils in diesem Netz irgendwelche Kunststoffe befinden, und die werden dann eben von uns genauer bestimmt. Und dann gibt es noch die vierte Gruppe, die sollen das Ganze drumherum irgendwie beobachten, also die sollen irgendwie mitnotieren, wo ist die genaue Lage des Flusses? Ist das in der Nähe von einem Spielplatz? Ist das unterhalb oder oberhalb von einer Stadt? War kurz vorher ein Hochwasser? Wie sind die Witterungs-? Also alles, was irgendwie Einfluss nehmen könnte auf den Kunststoff, der da liegt. Also keine Ahnung, wenn das jetzt in Wien wäre, in der Nähe von der Donauinsel, und es wäre einen Tag nach dem Donauinselfest, dann würde man das natürlich anmerken, weil da könnte man ja vermuten, okay, viele Menschen machen viel Müll und deswegen liegt er da herum. Oder wenn man sagt, das ist in der Nähe von einem Grillplatz im Sommer. Also all diese Dinge werden da notiert, und die notieren auch auf, ob es im Gewässer große Plastikteile gibt, die dort schwimmen. Und das Spannende ist schon, dass wir das eben nicht nur in Österreich machen, sondern auch in anderen Ländern, und da merkt man erst, wie sauber es bei uns ist. Das kann man schon auch so feststellen. Also wir Es ist in Österreich im Vergleich zu manchen anderen europäischen Ländern schon Jammern auf hohem Niveau. Kann man als ein Ergebnis vorwegnehmen.
Und wie kommt ihr zu euren Citizen Scientists oder zu den Plastikpiratinnen?
Sobald jemand weiß, dass es uns gibt, ist es relativ einfach, mit uns in Kontakt zu treten. Also es gibt eine Webpage, plastic-pirates.eu. Und da kann man sich dann, weil es ja ein europaweites Projekt ist, da kann man sich dann einfach durchklicken und wenn man bei Österreich landet, dann ist man auf unserer Seite und dort kann man sämtliche Informationen herunterladen, dort kann man eben auch quasi sich anmelden und sagen, okay, ich möchte jetzt mitmachen, dann kommt zu uns ein E-Mail. Meistens sind es Lehrerinnen, die können sich dann auch das sogenannte Aktionsheft herunterladen. Im Aktionsheft ist alles genau erklärt, was zu tun ist. Sind alle Gruppen genau beschrieben, ist genau beschrieben, was man alles mitnehmen muss, wie man vorgehen muss, wie man die Daten hochladen muss, was man nicht vergessen soll. Es gibt dann auch noch zusätzliche Checklisten von uns. Es gibt für die Lehrerinnen auch ein zusätzliches Handbuch, wenn sie eben mehr machen wollen. Also wir versuchen tatsächlich die ganze Bandbreite abzudecken. Minimalgeschichte, man geht für einige Stunden, je nachdem, wie weit die Anreise ist, aber zumindest 2 Stunden vor Ort muss man rechnen, mit der Gruppe hinaus und sammelt und lädt dann die Daten hoch. In dem Heft mit den Unterrichtsmaterialien ist, glaube ich, genug, um eine komplette Woche zu gestalten. Mit Arbeitsblättern, mit Informationen, mit wo ist das Problem, wie kann man es lösen, als alles Mögliche. Lehrerinnen kontaktieren uns, die kriegen dann von uns auch das Netz jeweils zugeschickt, kriegen die Materialien zugeschickt. Es gibt die Möglichkeit, dass sie bei einem Webinar teilnehmen, um noch einmal das Ganze genauer durchzubesprechen. Und natürlich können sie ja jederzeit mit uns direkt in Kontakt treten.
Also du hast jetzt schon viel angedeutet, was auch mit den Ergebnissen passiert von eurem Projekt. Die Frage, wie der Prozess weitergeht, wie sozusagen mit den Ergebnissen umgegangen wird und dann aber, wie das zum Beispiel auch wieder rückgebunden wird an die Citizen Scientists oder an die Plastikpiraten. Also wie die in diesen Prozess, den Forschungsprozess, den wissenschaftlichen Prozess vielleicht mit eingebunden werden.
Also da war es von Beginn an vorgesehen, dass über diese gesamthafte Seite erstens jede Gruppe ihr eigenes Ergebnis wieder runterladen kann. Also da sind dann Fotos drauf und eben die Ergebnisse, die man selber mehr oder weniger eingegeben hat, nur in kontrollierter Form. Und es gab auf der europäischen Seite auch eine Überblicksdarstellung über die Zusammensetzung der Kunststoffe und so weiter. Also ein paar Auswertegeschichten. Was uns eigentlich zu wenig war und das Problem war für uns auch, dass das Ganze relativ langsam, also bis man dann wirklich auf europäischer Ebene diese ganzen Daten hochspielt. Und wir haben dann relativ schnell gesagt, also wenn die Lehrerin nicht die Möglichkeit hat, innerhalb von einem Semester den Schülern das irgendwie zurückzugeben, ein Feedback zu geben, dann ist es vorbei, dann passiert dann nichts mehr. Das heißt, wir haben sehr schnell begonnen, erstens Datenblätter für die Schulen zu generieren, wo wir einfach auch immer gezeigt haben, das ist euer Ergebnis, das ist euer Ergebnis im Vergleich zu allen anderen Ergebnissen. Also wie viel habt ihr gefunden, wie viel hat man an anderen Stellen gefunden, immer so überblicksmäßig, wie ist die Zusammensetzung, einfach ein paar Highlights von den Ergebnissen zusammengefasst, auch Feedback gegeben in die Richtung, bitte, wir freuen uns, wenn ihr wieder mitmacht, wenn ihr wieder mitmacht, dann könnt ihr dieses und jenes verbessern. Und dann sind wir jetzt dazu übergegangen, dass wir eine zusätzliche eigene österreichische Seite gemacht haben, wo wir wirklich, tagesaktuell ist jetzt übertrieben, aber wirklich sehr, sehr, sehr aktuell immer die Ergebnisse drauf haben und wo man ein bisschen interaktiv auch auswerten kann und sich die Ergebnisse auf Bundesländerebene, Periodenebene, Entfernung zum Flussufer und sonstige Dinge, also wo man sich auch ein bisschen spielen kann und dann, wenn man Interesse hat, auch schauen kann, okay, wo würde denn ich mit meinen Ergebnissen als Schule für den Standort liegen im Vergleich zu den anderen Ergebnissen, die da jeweils öffentlich sind.
Und was habt ihr schon für Ergebnisse über die 3 Jahre, die das Projekt jetzt läuft, schon beisammen? Also wie schaut es aus in Österreich?
Ich hole ganz ein bisschen aus. Also Mikroplastik ist ja etwas, also zum Mikroplastik zählt man alles, was kleiner als 5 mm ist und unser Netz hat da Maschenweite von 1 Millimeter. Jetzt geht aber Mikroplastik natürlich noch in viel, 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 viel kleinere Bereiche, also irgendwie Mikrometer, alles, was man halt auswerten kann. Wir können mit unseren Mikroskopen und Geräten natürlich auch 20 Mikrometer, also das ist ein Bruchteil von so einem Millimeter, auswerten. Eigentlich ist es so, je kleiner, desto mehr Stücke hat man. Das heißt, wenn wir erst beginnen, mit einem Millimeter zu zählen, dann versäumen wir diese ganzen klitzekleinsten Teilchen. Trotzdem ist es so, dass wir in 50% aller Proben Mikroplastik gefunden haben. Soll heißen, ja, wir haben Mikroplastik in mehr oder weniger allen Flüssen. Also, und wir haben also über 90 Flüsse beprobt, und das reicht von, keine Ahnung, der Donau natürlich, über die Enz, über irgendwelche kleine Aachen im Vorarlberg oder die Tibel oder was, also wirklich sämtliche Bandbreite. Und was man jetzt schon ganz klar sagen kann, es ist jetzt nicht so, okay, wir haben Mikroplastik nur in der Donau, sondern wir haben es in allen Flüssen. Und von der Zusammensetzung bei Mikroplastik in den Flüssen haben wir wirklich einen riesigen Anteil an Polyethylen. Daneben ist Polypropylen und Polystyrol drinnen. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass die gebräuchlichsten Kunststoffe für Plastikverpackungen sind. Was man sich nämlich noch viel mehr fragen muss, neben wieso haben wir so viel Polyethylen, ist die Frage, warum finden wir kein PET, also das, woraus die ganzen Kunststoffflaschen sind. Und da ist das Thema, dass Polyethylen einfach genau das ist, was gut im Wasser schwimmt. Also wir haben Kunststoffe unterschiedlicher Dichte, und man darf jetzt nicht glauben, dass jeder Kunststoff an der Wasseroberfläche schwimmt. Und wir mit unserem Netz in dem Projekt messen nur an der Wasseroberfläche. Also wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, das irgendwie in die Tiefe zu tun. Und an der Oberfläche haben wir primär das Polyethylen, weil das PET wird man weiter unten finden. Aber es ist auch ein guter Hinweis darauf, wenn wir im Meer diese schwimmenden Inseln, die hat, glaube ich, jeder schon in irgendeinem Beitrag irgendwo gesehen, das ist wirklich die Spitze des Eisbergs, weil schwimmen tun wirklich nur ein Teil der Kunststoffe, und der mindestens gleich große Teil befindet sich in tieferem Wasser. Also Polyethylen bei den Mikrokunststoffen, Mikroplastik im Wasser, deswegen vorherrschend, weil es einfach das ist, was wir am besten messen können. Und die Möglichkeit, dass wir jetzt zum Beispiel das Sediment im Rahmen von so einer Citizen Science Geschichte beproben, also da fehlen uns jetzt auch noch die Ideen, wie man das vernünftig bewerkstelligen kann. Weil es muss ja einfach, dann trotzdem soll es in irgendeiner Art und Weise repräsentativ sein. Von den Kunststoffen entlang des Flusses, also von den größeren, oder nicht nur Kunststoffen, sondern vom Müll an sich, das besteht zu ungefähr einem Viertel, und bei all diesen Untersuchungen geht es uns nie darum zu sagen, es sind 22,34% oder 24,12%, sondern es geht uns eben immer um Größenordnungen, und deswegen sage ich das jetzt einfach so, wir haben ein Viertel Kunststoffe, ein Viertel Glas, und ein Viertel, und das ist jetzt schon wieder spannend, Zigarettenstummel. Da finde ich es natürlich schon faszinierend, weil Zigarettenstummel ist so etwas, das tatsächlich nicht, also es ist alles nicht notwendig, aber die Zigarettenstummel haben ja noch die zusätzliche Problematik, dass die nicht nur, dass sie herumliegen und nicht verrotten, weil die eben genauso nicht verrotten wie Kunststoff nicht verrottet, sondern ich habe in diesem Filter auch die ganzen Giftstoffe, die dann zusätzlich ins Grundwasser ausgeschwemmt werden können. Und das Problem ist, dass wirklich den meisten Menschen das überhaupt nicht bewusst ist, dass so ein Zigarettenstummel nicht verrottet. Also der verhält sich in der Umwelt wie jeder andere Kunststoff. Das heißt, 2 Minuten geraucht, 100 Jahre herumgelegen. Dasselbe gilt für die PET-Flasche und für alle anderen Kunststoffe. Also die können wirklich nicht nur 100, sondern hunderte von Jahren überdauern. Und eben im Zweifelsfall, irgendwann werden sie brüchig durch Witterungseinflüsse, Eis, Schnee, Sonne und so weiter. Und der Effekt ist aber nicht, dass die dann weg sind, sondern dass sie halt dann kleiner werden und zu Mikroplastik werden, was man dann erst recht wieder findet. Genau, also ein Viertel ungefähr Kunststoffe, und davon wird wieder ein sehr großer Teil Verpackung von Lebensmitteln. Also Dinge, die man erwarten könnte, nona nett. Also ich finde einfach diese Einwegkunststoffe, die eben, also ich werde wenig Kunststoffteile irgendwo in der Donau finden, die in einem Auto verbaut sind, weil die sind eben im Auto verbaut, sondern das, was ich finde, ist das, was einmal verwendet wird und aus unterschiedlichen Gründen dann in der Umwelt landet. Also der Vorteil von Kunststoff ist, dass er super leicht ist. Deswegen hat er auch seinen Siegeszug angetreten. Der Nachteil ist, dass er dadurch, dass er so super leicht ist, sofort durch den Wind verblasen wird und einfach nicht mehr einzufangen ist. Wenn man jetzt auch überlegt, warum brauchen wir das Ganze? Also warum brauchen wir die Citizen Scientists? Warum brauchen wir die Schülerinnen, Bürgerinnen, die uns da unterstützen? Warum können wir das nicht selber machen? Diese Möglichkeit, dass weltweit überall Gruppen nach derselben Methode einfach rausgehen und Kunststoffe mitnehmen, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, tatsächlich zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Um zum Beispiel also Dinge wie, wir haben jetzt in Österreich, wird das Pfand für Einwegplastik eingeführt. Und es ist ja wahnsinnig oft so, dass man irgendwelche Maßnahmen setzt, die kann auch was kosten, aber dann am Ende der Maßnahme fehlt das Geld, um zu evaluieren, ob sie überhaupt was gebracht hat. Bei unserem Pfand ist es ähnlich. Also Pfand wird eingeführt, wissen wir, haben wir, ob wir deswegen sauberere Flüsse haben, kriegt man kein Projekt dafür. Aber wir können es jetzt auswerten, dadurch, dass wir Citizen Scientists haben, die rausgehen, die regelmäßig messen jetzt, vor der Einführung des Pfandes und dann nach der Einführung des Pfandes. Und in 2 Jahren können wir dann Ergebnisse präsentieren, wo steht, ja, es sind weniger Kunststoffflaschen geworden oder nein, irgendwo kommen die immer noch her.
Mich würde noch interessieren, du hast ja jetzt von den Vorteilen für euch oder für die Forschung gesprochen. Was sind denn die Vorteile für die teilnehmenden Bürgerinnen oder die Jugendlichen in dem Fall, wenn sie beim Projekt mitmachen?
Einerseits versuchen wir das ein bisschen herauszufinden durch eine sehr geniale Masterarbeit von der Anna. Andererseits glauben wir natürlich schon, dass die Vorteile einfach sind, dass die mitkriegen, was bedeutet wissenschaftliches Arbeiten. Warum muss das genau so sein, wie wir sagen, dass es zu sein hat? Und wie wird das dann ausgewertet und was wird mit den Daten gemacht? Und auch das Gefühl, okay, wir sind jetzt ein Teil davon, meine Daten sind jetzt da online und jeder kann die ansehen und jeder kann auch herausfinden, dass wir als Gruppe oder ich als Schülerin da beteiligt war, um da mitzumachen, um diese Daten zu sammeln. Also einfach dieser direkte Kontakt mit Wissenschaft und Forschung und alles, was dazugehört. Ich glaube, dass das schon ein Benefit ist für die Kinder.
Vielen Dank für deine Einblicke, Gudrun. Nun sprechen wir auch kurz mit Sophia über ihre Erfahrungen.
Ja, hallo, ich bin die Anna-Sophia Schlagmann und bin studentische Mitarbeiterin am Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft. Und im Zuge dessen kümmere ich mich um das Social Media des Projekts Plastic Pirates. Wir bespielen in erster Linie Instagram und Facebook und darin geben wir eben vor allem Informationen in Folge von Posts über die verschiedensten Hintergründe, über aktuelle Events. Wenn wieder ein neuer Aktionszeitraum anläuft, das ist ja wie in Semestern geplant, quasi wie vorher schon erzählt wurde. Beispielsweise hatten wir auch letztes Jahr ein Quiz, das über ganz Europa hinweg bekannt gegeben wurde. Und da ist es uns eigentlich ganz gut gelungen, viel Aufmerksamkeit zu bekommen, da auch viele österreichische Jugendgruppen oder eben Klassen teilgenommen haben und dann sogar den europäischen Preis gewonnen haben als beste teilnehmende Gruppe. Genau, wir hatten im Sommer auch eine Sammelaktion zusammen mit der Kinderuni. Da war dann eine Anmeldungsaktion von Kindern eben in verschiedensten Altersgruppen, die sich freiwillig melden konnten, an einem Plastic Pirates Event teilzunehmen. Und da war es eben auch wieder ganz interessant zu sehen, wie die verschiedenen Kinder in verschiedenen Altersklassen eben sich beteiligen an den Projekten, wie groß das Interesse ist, welche Fragen gestellt werden, wie sie sich auch eben währenddessen verhalten und wie auch quasi die Motivation dahinter ist. Wenn man nach einer Sammelaktion, die Gruppe B sammelt ja für eine Stunde, wenn es darum geht, die Kronkorken auseinanderzuzählen oder zu schauen, wie viele Plastiksacker jetzt wirklich in der Probe dabei sind und da das Interesse eben ein bisschen mit nachzuverfolgen, wie die Kinder oder Jugendgruppen damit umgehen. Das war sehr interessant auch im Sommer wieder.
Danke, Sophia. Nun schauen wir weiter ins Labor zu Anna. Ja, wir sind jetzt hier im Labor mit der Anna und sie zeigt uns, was ihre Aufgaben im Projekt unter anderem sind. Aber zu Beginn möchte ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst. Wer bist denn du?
Ich bin die Anna Neuchel. Ich bin studentische Mitarbeiterin am Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft und darf jetzt schon seit 3 Jahren das Mikroplastik von einem Projekt analysieren. Ich mache die ganzen Laborarbeiten für die Netze, die wir von den Schulklassen zurückbekommen. Für die Mikroplastikanalyse kommt die Probe von einer Sammlung aus dem Netz, das uns die Schulklassen zuschicken, mit mir ins Labor. Dort wird es erst über einen Siebton mit unterschiedlichen Siebgrößen nass abgesiebt, dann anschließend im nassen Zustand unter einem Mikroskop mikroskopiert und potenzielle Mikroplastikpartikel herausgesucht, die dann nochmal in Ethanol gereinigt werden, um oberflächliche Verunreinigungen zu entfernen und in einen Trockenschrank gegeben für 48 Stunden. Und anschließend passiert die eigentliche Mikroplastikanalytik. Das heißt, ich messe die Lichtspektren des Partikels, also welche Lichtwellenlängen sie absorbieren und vergleiche das mit einer Datenbank an Reinkunststoffen, um herauszufinden, welche Kunststoffe ich da tatsächlich im Fluss vorgefunden habe.
Ja, Anna, vielleicht kannst du uns noch einmal kurz erklären, was das Problem mit Plastik im Wasser überhaupt ist.
Also, das Problem mit den Kunststoffen in unseren Gewässern, gerade wenn wir im Mikroplastikbereich unterwegs sind, also gerade im Makroplastik, glaube ich, kennen wir alle die Bilder von den Vögeln, die sich in irgendwas verfangen oder Fische oder Meeresschildkröten. Das ist uns, glaube ich, allen sehr viel mehr bewusst, warum das auf jeden Fall nicht in unseren Gewässern enthalten sein sollte. Aber beim Mikroplastik haben wir das Problem, dass es so klein ist, dass es über die unterschiedlichsten Ökosysteme zurück in unseren Kreislauf, also zu uns Menschen, kommt. Das heißt, es kommt in unsere Nahrungskette zurück und wir nehmen es über unsere Nahrung auf und es kann bereits in unseren Körperzellen wiedergefunden werden. Und in Kunststoffen sind teilweise Weichmacher enthalten oder andere Additive, also Zusatzstoffe, die für den Menschen potenziell Gefahren darstellen können.
Danke, liebe Anna, dass du uns das Labor gezeigt hast.
An dieser Stelle kommen wir zum Österreich-Forsch-Tipp des Monats. Heute hat uns Florian Heigl, Koordinator von Österreich-Forscht, diesen mitgebracht.
Mein Österreich-Forsch-Tipp des Monats sind die Proceedings der EXA ÖCSK Doppelkonferenz. Aber was sind Proceedings und warum sind sie mein Tipp? Vom 3. bis 6. April fand ja die europäische und österreichische Citizen Science Doppelkonferenz statt. Unter dem Motto Change, also Wandel, wurde das Potenzial von Citizen Science aufgezeigt, Veränderungen in Forschung und Gesellschaft zu ermöglichen, zu initiieren, zu beobachten, zu dokumentieren und zu reflektieren. Die Proceedings beinhalten nun 42 kurze Artikel, die ausgewählte Vorträge, Workshops oder Posts zusammenfassen und so einen vertieften Einblick in die Inhalte der Konferenz bieten. Im Österreich-Forsch-Blog haben wir alle Artikel für Sie auf Deutsch kurz zusammengefasst, da die Originalartikel auf Englisch veröffentlicht wurden.
Vielen Dank für deinen Tipp, Florian. Der Blogbeitrag ist in der Sendungsbeschreibung für Sie verlinkt. Zum Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, möchten wir uns nochmals herzlich beim Team von Plastic Pirates für die spannenden Einblicke in ihre Arbeit bedanken und hoffen, Sie, liebe HörerInnen, nachhaltig für das Thema geangelt zu haben. So kann Ihr nächster Spaziergang am Wasser ein wichtiger Beitrag für die Wissenschaft werden. Und vielleicht entpuppt sich ja der ein oder andere gefundene Plastikmüll doch als Schatz. Die interaktive Landkarte der Funde, die bisherigen Ergebnisse der Plastic Pirates Missionen und wie die Funde gemeldet werden können, finden Sie auf der Homepage des Projekts. Diese sowie alle weiteren erwähnten Links finden Sie wie immer in der Beschreibung dieser Sendung.
Allgemeine Informationen zu Citizen Science, eine Übersicht aller weiteren Projekte, bei denen Sie aktuell mitforschen können, sowie unseren Blog finden Sie unter www.citizen-science.at. Fragen oder Feedback können Sie uns außerdem gerne via E-Mail an office@citizen-science.at schreiben.
Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit!
Wissen macht leicht.
Wissen macht leicht.